Herzlich willkommen beim Podcast Feministisch, Katholisch, Jetzt. Hier geht es um Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und wie die Kombi feministisch und katholisch zusammenpasst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Hallo bei unserem Podcast Feministisch, Katholisch, Jetzt. Mit dem heutigen Titel Eine Gender-Oper und was die katholische Kirche damit zu tun hat. Ich bin Jonathan und freue mich, dass du mit dabei bist. Am vergangenen Wochenende hat in Freiburg eine besondere Veranstaltung stattgefunden. Es ist eine moderne Oper aufgeführt worden, aber nicht irgendeine. Der Titel lautet Polyphonie, eine gendergerechte Community-Oper mit, für und über FreiburgerInnen. Was diese Opernaufführung aber auch ganz außergewöhnlich macht, ist ein Ort, an dem sie aufgeführt worden ist. Nämlich das Priesterseminar des Erzbistums Freiburg. Die katholische Kirche hat sich mit engagiert. Das Priesterseminar, kurz CB genannt, von Collegium Borromeum, hat seine Türen aufgemacht und Platz angeboten, um vor Ort eine Bühne für diese Gender-Oper bereitzustellen. Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt hat mit organisiert. Es ist also eine sehr interessante Kooperation und Geschichte dahinter. Über diese Oper und den Prozess von dieser Kooperation mit der katholischen Kirche, da will ich mich heute austauschen. Und dafür spreche ich mit zwei Gästinnen. Beide haben die Gender-Oper mitentwickelt und auch durchgeführt. Zunächst Talia Kellmeier. Talia Kellmeier ist Opern- und Theaterregisseurin sowie künstlerische Leiterin des Vereins Community Oper Freiburg. Sie beschäftigt sich mit Fragen, wie Musik und Theater innovativ und partizipativ sein können. Und das in einer modernen Gesellschaft, die sehr heterogen und verschieden und divers ist. Talia Kellmeier setzt mit dem Verein Community Oper außerdem teilhabeorientierte Uraufführungen um. Da kommen einem vielleicht schon bei der Vorstellung ganz viele Fragen. Und Dr. Marion Mangelsdorf. Marion Mangelsdorf ist Kulturwissenschaftlerin und Philosophin. Sie ist Expertin für Geschlechterverhältnisse und gesellschaftlichen Wandel. Sie bringt wertvolle Perspektiven ein, die auch die Kirche herausfordern und bereichern. Gerade im Blick auf Gerechtigkeit, Vielfalt und Teilhabe. Sie arbeitet außerdem am Zentrum für Anthropologie und Gender Studies in Freiburg. Und schließlich ist sie für den Text und die Dramaturgie der gendergerechten Community-Oper verantwortlich. Herzlich willkommen, Talia, und herzlich willkommen, Marion. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Wer das Wort Oper hört, der denkt vielleicht relativ schnell so an schicke Kleider, prunkvolle Theatersäle, Gesang auf der Bühne, italienische Arien. Eine spezielle Welt, aber dann auch ganz klar ein enges Vorurteil oder ein Stereotyp, wenn einem solche Bilder kommen. Denn Oper ist ja sicher ein ganz großer Rahmen, dem man sich ganz viel vorstellen kann. Und Oper kann ja wahrscheinlich auch ganz anders sein. Zum Beispiel ja eben die Gender-Oper. Talia, was heißt denn Oper für dich? Und was heißt teilhaben und partizipativ in dem Zusammenhang? Was würdest du da sagen? Partizipation, Teilhabe ist ja auch vielleicht für manche eher unbekannter, fremder Begriff.
Ja, das sind große Fragen. Und ich versuche das jetzt einfach mal runterzubrechen. Also Oper bedeutet für mich sehr viel. Ich liebe klassischen Operngesang und ich liebe auch die klassischen Operninszenierungen, hatte aber damals, als ich am Theater Freiburg bis 2018 gearbeitet hatte, zunehmend gemerkt, dass klassische Oper oft hinter geschlossenen Theatermauern stattfindet. Und daher war es schon damals ein Bedürfnis, diese wunderbare Kunstform, in der ja alle Künste, sowohl Schauspiel, Gesang, Bühnenbild und Tanz zusammentreffen, für alle erfahrbar zu machen. Und dadurch entstand dann die Idee, Musiktheater partizipativ zu denken und umzusetzen. Und da haben wir uns oder habe ich mich auf den Weg gemacht, Musiktheater zeitgemäß zu denken und umzusetzen. So hat sich dann 2018 die Community Oper Freiburg frei gegründet und wir sind gemeinsam auf eine Reise gegangen, welche Themen uns Freiburger BürgerInnen beschäftigt. Wir haben uns überlegt, welches spannende Aufführungsorte wären, nämlich nicht eine Bühne mit perfekter Beleuchtung, sondern eine Bühne mitten im Stadtgeschehen, eine Bühne mitten im Herzen der Stadt, mitten im Herzen der Bevölkerung. Und so haben wir zum Beispiel eine Straßenbahnoper in einer fahrenden Straßenbahn aufgeführt. Wir haben eine KI-Oper in Kooperation mit der Universität Freiburg und dem MBIT gemacht. Letztes Jahr zum Beispiel, das sind jetzt nur Auswahlprojekte, letztes Jahr waren wir auf dem Recyclinghof St. Gabriel und haben uns mit dem Thema Ressourcenknappheit beschäftigt und dann auf dem Recyclinghof quasi in den Mühlbergen auf dem Salzberg aufgeführt. Und danach kam die Überlegung, was beschäftigt uns eigentlich heute? Mit welchem Thema würden wir uns gerne im nächsten Jahr beschäftigen? Und da kam die Idee der Gendergerechtigkeit. Und so bin ich bei Marion Mangelsdorf gelandet und der Weg ging weiter.
Genau, sozusagen jetzt die Anschlussfrage. Marion, ich habe ja bereits erwähnt, dass du Philosophin bist. Und jetzt stellt sich ja so die Frage, was hat dich dann dazu gebracht, jetzt eine Oper zu schreiben? Also du hast ja den Text, dieses Libretto vielleicht, so in diesem klassischen Wort geschrieben. Was heißt das für dich und was bedeutet da vielleicht auch dieses Wort Polyphonie?
Vielleicht auch als allererstes, also ich bin Philosophin und Kulturwissenschaftlerin und Ethnografin. Und da sind Teilhabeprojekte schon immer auch ein Thema bei mir gewesen in der Lehre. Und bei mir hieß das immer auch, dass Studierende nicht nur theoretisch gearbeitet haben, sondern auch praktisch, also in die Welt rausgehen, zum Beispiel bei Stadtentwicklungsprozessen, sich das anschauen, was bedeutet das eigentlich und wie könnten wir uns die Stadt auch zum Beispiel gendergerechter vorstellen. Also um das nur auch nochmal so klar zu machen, ich bin nicht nur eine Theoretikerin oder auch als Philosophin immer an der praktischen Philosophie interessiert. Ein Libretto habe ich noch nie geschrieben. Das war natürlich was völlig Neues und kam durch die Kooperation zustande. Und man muss auch sagen, auch das war ein Teilhabeprozess. Also wir haben uns gemeinsam, also Talia und ich, überlegt, wie könnten wir das entwickeln? Und dabei kam die Idee, dass wir auch die Leute, die bei der Community Oper relativ häufig einfach schon auch mitgemacht haben, es öffnen könnten, dass wir ein Seminar geben. Und Studierende von meinem Studiengang, Masterstudiengang Gender Studies, was heißt meiner, aber der Masterstudiengang Gender Studies, zusammen mit Mitgliedern der Community Oper. Das heißt, es ist auch ein transgenerationaler Dialog da entstanden. Und über diesen Prozess des Miteinander darüber Nachdenkens, was heißt eigentlich Gender, was heißt Geschlechtergerechtigkeit, was sind da die Themen, die uns im Moment auch bewegen, auch gendergerechte Sprache. Das haben wir miteinander diskutiert, entwickelt und dadurch entstanden im Grunde auch schon Textpassagen und Ideen für diesen Text, den ich dann als Libretto geschrieben habe. Also ich möchte mir das nicht alleine auf meine Fahnen schreiben, aber natürlich habe ich es dann irgendwann mal so zusammengeführt und mir überlegt, wie könnte da eine Dramaturgie aussehen, so. Und das war ein Experiment.
Ganz spannend, eben so dieses transgenerationale, offene, in der Stadt stattfindende, diese Oper, die eben aus dem Haus rausgeht, aus dem Opernsaal und dann quasi im Herzen der Stadt aufgeführt wird und sich jeder dran beteiligen kann. Wenn man jetzt mal ganz niederschwellig fragt, es kam jetzt schon ein paar Mal, wurde es angesprochen, Gender, das Wort. Was würdest du denn sagen, ganz einfach ausgedrückt, was bedeutet Gender?
Das bedeutet vor allen Dingen, dass wir uns angucken, wie die sozialen Verhältnisse zwischen den Geschlechtern sich entwickelt haben, wie sie sich mit Selbstverständlichkeit auch in unsere Körper einschreiben. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, die auf zwei Geschlechtern vor allen Dingen beruht, Mann und Frau. Und die Frage, was bedeutet das eigentlich, dass sich das auch in die Institutionen hineinzieht, also auch in die Institution Ehe zum Beispiel. Das heißt, Ehen werden vor allen Dingen geschlossen zwischen Mann und Frau. Also da fangen schon die Fragen an. Was bedeutet es eigentlich, diese Kategorien zu setzen? Und welche Identitäten, welche Bilder, welche Stereotypen, welche Rollenvorstellungen sind damit verbunden? Und die Frage zu stellen, ist das schon immer so gewesen, wie wir es jetzt vorfinden? Nein. Kulturell und geschichtlich hat sich das entwickelt. Wir meinen oft, das wäre so schon immer gewesen. Unsere Geschlechterverhältnisse, so wie wir sie jetzt vorfinden, sind vor allen Dingen durch die Industrialisierung geprägt worden. Davor gab es auch andere Geschlechterverhältnisse. Und ich lege immer großen Wert darauf, dieses Dazwischen, zwischen den Geschlechtern als auch etwas sehr Wichtiges anzusehen. Also in diesem Spannungsfeld zwischen Mann und Frau entwickelt sich im Grunde das, was wir als Rollen auch entwickeln. Ja. Und da gibt es für jeden so einen festgelegten Platz anscheinend. Und dass das immer wieder in Frage gestellt wird, das war schon immer so. Und es wurde vor allen Dingen immer dann in Frage gestellt, wenn sich auch Rahmenbedingungen, also durch Kapitalismus, durch Berufsveränderungen und so weiter, wenn sich da etwas tut, dann tut sich auch meistens etwas in den Geschlechterverhältnissen. Und das beobachten wir jetzt auch. Also das ist alles nicht mehr ganz so selbstverständlich. Es werden Fragen gestellt. Warum gibt es eigentlich nur zwei Geschlechter? Muss das so sein? Es gibt doch Menschen, die anders geboren werden. Und warum haben die kein Recht, auch so benannt zu werden als nicht Mann und auch nicht Frau? Und das sind interessante Fragen. Und da kommt man einerseits in historische Fragen hinein, aber auch wie sich das in anderen Kulturen gestaltet. Und diese Selbstverständlichkeit, ich finde, das ist immer sehr schön, Nina Degele am Lehrstuhl für Soziologie, die empirische Geschlechterforschung macht, die nennt das immer Entselbstverständlichung. Also sich Geschlechterverhältnisse anzuschauen, hat immer was mit einer Entselbstverständlichung zu tun. Also plötzlich merken wir so, ach, das hat damit zu tun, dass wir eigentlich irgendwie immer wieder in so eine Rolle rein gepresst werden auch. Und wenn man dann anfängt, darüber mehr nachzudenken, merkt man es an allen Ecken und Enden. Ach so, ich habe deswegen Erziehungswissenschaften studiert, weil das ja irgendwie immer das ist, was den Frauen nahegelegt wird. Ob das das Beste ist für unsere Kinder, dass nur Frauen erziehen, das wissen wir inzwischen. Nein, es ist nicht, es wäre gut. Vor allen Dingen, weil wir eine Abwesenheit des Vaters oft verzeichnen in den Familien. Also so, ne? Und da näher reinzugucken, zu sagen, gucken wir uns doch an, was jetzt für die Bedürfnisse sind und wie wir darauf reagieren können und was das bedeutet für auch eine Veränderung von Rollenvorstellungen.
Dass durch Reflexionsprozesse klar wird, ja, diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten sind historisch gewachsen, waren früher auch schon anders und können somit sich auch wieder weiter verändern.
Genau,
und nicht nur können, sondern verändern sich sowieso.
Ja. Also und das ist sicherlich einer immer der wichtigsten Punkte. Man erklärt das immer mit Biologie. Und deswegen ist Gender auch so ein großes Thema. Das sind eigentlich die sozialen Geschlechterrollen, die auch auf biologische Tatsachen gelegt werden. Aber die Biologie ist viel reichhaltiger.
Wenn ihr die Oper jetzt nochmal auf die Gender-Oper geschaut, in einem Satz zusammenfassen müsstet, hättet ihr da so einen Satz, wo ihr sagt, ja, die Gender-Oper, damit verbinde ich vielleicht so einen Satz, eine Idee, ein Gedanke, Provokation oder Einladung oder schwierig?
Also Einladung finde ich erstmal einen schönen.
Ja, Experiment finde ich auch. Also und mir fallen jetzt eher so Stichworte ein. Experiment, Partizipation, Einladung, Wagnis, Mut, toller sozialer Zusammenhalt.
Auch, also eine Einladung, näher hinzuschauen auf jeden Fall. Also und ins eigene Erleben auch hineinzugehen. Also ich glaube, das war für mich auch als Forscherin, die auch oft sehr theoretisch arbeitet, das Interessante, dass so viele Geschichten auch aufkamen und erzählt wurden von den einzelnen Community-Operleuten. Wie ist mein Leben geprägt? Wo habe ich mich auch eingegrenzt gefühlt? Wo würde ich mir mehr Freiheit wünschen? Und das ist etwas, was ich sehr schön finde. Und das habe ich auch gemerkt in den Gesprächen, die ich im Nachgang zu der Gender-Oper geführt habe mit einigen, dass sie gesagt haben, das berührt einen. Also so dieses an das eigene Erleben ranzukommen. Also weil manche Geschichten haben dann an die eigenen Geschichten erinnert und dann denkt man so nach und denkt so, ja stimmt, warum ist das eigentlich so? Und das kenne ich natürlich von Seminaren auch immer wieder, so dieses Entselbstverständlichen plötzlich so, stimmt, muss das so sein? Oh je, und wie erlebe ich das eigentlich? Und diese Fragen, also einladen zu fragen und dem eigenen Erleben auf die Spur zu kommen, das war für mich das wirklich Schöne und Gewinnbringende auch dieser Aufführung.
Über das rein Intellektuelle auch hinaus.
Ja, und wir hatten ja dann auch versucht oder damit experimentiert, wie ist eigentlich mein körperliches Erleben von Gender? Das heißt, wie bewege ich mich eigentlich im Alltag oder was sind eigentlich typische Klischees, die ich mir angeeignet habe? Weil ich so groß geworden bin, wie verhalte ich mich im Alltag? Also da sind wir so auf diese körperliche Ebene gegangen. Wir haben tatsächlich auch in der Gruppe gemeinsam einen Song entwickelt, wo wir auch musikalisch uns immer überlegt haben, was sind eigentlich also neben dem Komponistenteam, was die komplette Oper so fantastisch komponiert hat, hat auch ein Stück wurde gemeinsam mit der Gruppe entwickelt. Und da hatten wir uns auch überlegt, welche Musik wird eigentlich welchem Geschlecht zugeschrieben und wie sehr das eine doch das andere auch bedingt. Also und wie schön diese Polyphonie ist oder auch die Strukturen, wenn man die miteinander verbindet. Also so sind wir einmal musikalisch vorgegangen, haben uns da erstmal haben recherchiert, uns eingefühlt, sind dann szenisch vorgegangen mit dem Körper, was für Bewegungen, was wird wem wie zugeschrieben und dann natürlich inhaltlich, dadurch, dass wir unser Thema, wir haben ja zwei Themen, einerseits Gendergerechtigkeit und andererseits Gender Diversity. So, das haben wir natürlich beides gut miteinander verwoben. Aber in dem Fall, wo es dann auch hauptsächlich um Gendergerechtigkeit ging, kam diese Entselbstverständlichung natürlich massiv übereingeschwappt, weil es wie lauter kleine Aha-Momente gab für die Mitwirkenden und auch für mich selber. Und dadurch ist das Projekt an sich sehr in die Tiefe gegangen, in die persönliche Tiefe. Also das Thema hat jeden individuell im Herzen bewegt. Das war das Besondere dieses Jahr.
Jetzt fände ich es nochmal spannend, weil ihr ja gesagt habt, was da alles individuell auch bei den mitmachenden, mitgestaltenden Personen auch aufgebrochen ist, was für eine tiefe Auseinandersetzung da natürlich passiert ist. Gender ist ja jetzt nicht gerade das Steckenpferd von katholischer Kirche. Wie kam es denn jetzt zu dieser Zusammenarbeit zwischen diesem Verein Community Oper, der da wirklich sehr wach, achtsam und weit ist und reflektiert und im Erleben und dem Erzbischöflichen Seelsorgeamt als Kooperationspartner von der katholischen Kirche?
Ich wurde von der Stelle eingeladen. Das war noch weit bevor Talia mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte an dieser Kooperation. Das war ein Abend mit einem Männerforscher, Teunert heißt er, aus der Schweiz. Und wir sind eingeladen worden zu einem gemeinsamen Gespräch. Das hieß Der Feminismus und die Männer. Und wir waren uns eigentlich sofort einig, bevor das Gespräch offiziell losging, so im gemeinsamen Gespräch kurz davor, dass wir es ganz schwierig finden, die Frage, was sind denn die Männer und was ist der Feminismus, zu beantworten. Und da haben wir beide schon gemerkt, dass wir sehr ähnlich auch denken, nämlich, dass das sehr komplex ist. Was heißt eigentlich Feminismus? Man meint immer, es gäbe den Feminismus. Auch das ist sehr unterschiedlich, wie das in der Geschlechterforschung ausdifferenziert wurde. Da sind sich auch nicht immer alle einig. Also da schon auch die Vielfalt mal darzustellen. Und auf der anderen Seite, die Männer gibt's ja auch nicht. Also das ist ja auch eine unglaubliche Vielfalt von unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Erfahrungen auch in ihrer eigenen Geschlechtlichkeit und ihres Verhältnisses zu sich selber, zu ihrem Körper, zu ihrer Familie, zu ihren Kindern, zu ihren Frauen, zu ihren arbeitgebenden Menschen. Also so. Und das war, fand ich, ein sehr, sehr guter Abend. Wir haben miteinander nicht nur sehr respektvoll reden können, sondern auch das Publikum ist dann immer wieder in kleinen Gruppen zusammengekommen, hat dann nochmal reflektiert, was wir so erzählt haben und hat es dann wieder an uns rückgespiegelt. Dann kamen wir mit denen ins Gespräch. Es waren auch ein paar Männergruppen, also oder Männer von Männergruppen hier aus Freiburg dabei, die ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinbringen. Also zum Beispiel die Perspektive, wir haben auch Gewalterfahrungen in unseren Familien oder zum Beispiel von unseren Müttern erfahren. Und das ist ein großes Tabuthema. Es ist ein Tabuthema, was fast nie angesprochen wird. Oder Männer sind sich auch dann, also es ist viel schwieriger, die Hürde zu nehmen, dann irgendwo sich hinzuwenden und um Hilfe zu bitten, weil das ganze Leben davon geprägt ist und es aber eigentlich gar nicht sein darf. Oder Männer gehen auch seltener zur Therapie. Das kommt in der Oper auch vor. Das finde ich sind wichtige Themen, die an dem Abend angesprochen wurden. Und ich bin da wirklich erst ein bisschen mit Vorurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, hingefahren. Aber ich bin reich wieder rausgegangen und dachte, das war wirklich ein guter Abend. Und wir suchen ja im Moment nach Räumen, wo wir wieder miteinander in einen respektvollen Austausch kommen. Und das, finde ich, ist im öffentlichen Bereich oft nicht gegeben. Und das war aber an dem Abend. Und deswegen, als mich Talia gefragt hat, habe ich sofort gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir dann auch sofort hier anfragen. Und ich fände das sehr gut. Aber auch mit dem kritischen Blick darauf, die Kirche genauso wie die Universität sind Flaggschiffe des Patriarchats immer noch. Und da gibt es Fragen zu stellen und die sollten auch gestellt werden dürfen. Und dadurch, dass es auch dieses Referat hier gibt, habe ich gedacht, naja, dann versuchen wir das doch mal. In einer respektvollen, aber offenen Art.
Ja, Talia, wie war das denn für dich als Regisseurin, als Dramaturgin jetzt dann vielleicht auch so mit so einer Institution jetzt zusammenzuarbeiten? Hast du da irgendwie dann eher Grenzen oder Wünsche vielleicht von der katholischen Kirche vielleicht auch mitbekommen oder Vorgaben? Oder hast du dich da in dieser Kooperation frei erlebt?
Vielleicht fange ich erst nochmal am Anfang an, nämlich mit der großen freudigen Überraschung, als mich Marion und ich gemeinsam uns getroffen hatten. Das war just ein paar Tage nach dieser ersten Begegnung, von der sie jetzt gerade gesprochen hat. Und dann kam uns die Idee, wo würden wir uns denn eigentlich, wir sind erstmal vom Ort ausgegangen, wo wäre eigentlich ein guter Ort, sowas mal aufzuführen? Nicht auf einer Theaterbühne, sondern wo machen sich auch andere Leute auf den Weg in diese Richtung? Oder sind gerade auf einem Weg, noch nicht angekommen, noch nicht die... Und da kam uns die Idee, durch die positive Erfahrung von ihr im Vorfeld und unserer damals noch großen Idee im Freiburger Münster, sowas eine Genderoper aufzuführen, sind wir dann an die Erzdiözese herangetreten. Sprich, wir haben Herr Michael Rudiger-Leupolz angeschrieben und zu meiner großen Freude kam einen halben Tag später schon direkt die Antwort, ja, wir könnten uns mal auf den Weg machen. Ob das natürlich später mit dem Münster klappt und ob es dann auch passt, müssen wir noch sehen. Aber wir können mal starten. Und das war vor mehr als einem Jahr, also Mai letzten Jahres. Schritt für Schritt haben Gespräche begonnen. Man hat sich Orte angeschaut. Wir haben uns kennengelernt. Und er ist ab und zu auch zu unseren Proben gekommen oder zu dem Seminar. Und es hat sich dann alles Schritt für Schritt entwickelt. So. Und als es dann klar war, dass wir im Collegium Borromeum aufführen dürfen, haben wir auch den Kontakt dahin gesucht, hatten uns auch mit Weihbischof Würz getroffen und schöne Gespräche geführt. Tatsächlich haben wir auch von dem Haus Verantwortlichen eine kleine Führung durchs Borromeum bekommen. Wir waren beim Messen und so, dass wir uns zunehmend auch diesem Ort geöffnet haben, uns damit auseinandergesetzt haben. Was sind die Fragen, die hier die Menschen beschäftigen? Was beschäftigt uns? Was bedeutet der Ort, wenn wir Themen dort verhandeln? Wie setzen wir es um? Arbeiten wir eher bildlich? Welche Sprache verwenden wir? Und zur aller großen Freude hat sogar am Ende der Projektchor des Collegium Borromeums noch mitgewirkt und aus den Fenstern an einer bestimmten Stelle einen Choral gesungen, was mich wirklich total gefreut hat und was auf einmal so einen authentischen Moment in dieser Musiktheaterinszenierung hatte, wo sich Realität mit Fiktion irgendwie gemischt hat, was ich sehr gemocht habe. Genau, und zu dem Weg kann ich nur sagen, dass man einfach Schritt für Schritt vorangegangen ist, weil man, es gab ja keinen Fahrplan, sondern wir waren ja die allerersten und so haben Begegnungen Schritt für Schritt stattgefunden und genau, und am Ende stand dann die Oper da auf der Bühne und beziehungsweise die ernannte Bühne des Collegium Borromeums, die aber nur einen Teil wiedergibt, weil der zweite Teil war ein Gang durch die inszenierte Innenstadt und im Akt 3 und 4 in der alten Universität im Vorlesungssaal.
Ja, ich finde es ganz spannend, eben das katholische Kirche, das Priesterseminar, die Priesteramtskandidaten, die dann eben aus den Fenstern heraus gesungen haben, sich mit auf diesen Weg gemacht haben, sich bis zu einem gewissen Grade auch mit reingegeben haben, beteiligt haben. Dann gab es ja diesen Chortext, we are unique, wir sind einzigartig und we are equal, wir sind gleich. Und dieser Chor, der aus den Fenstern erschallt und gleichzeitig ja doch eben dieses Flaggschiff, katholische Kirche, Patriarchat, es wird in der katholischen Kirche von Männern und Frauen gesprochen, so diese Spannung, wie geht es zusammen? Also es ist ja schon eine Spannung, die man immer noch weiter aushalten muss. Wo auch die Frage ist, bewegt sich was? Also hat das Wirkung?
Für mich war das wichtig, so anzufangen. Wir sind alle gleich. Vor Gott sind wir alle gleich oder vor dem Gesetz. Das ist das Versprechen, das wir Menschen bekommen haben. Sowohl von der Kirche als auch letztendlich vom Staat. Aber wir werden in unserer Einzigartigkeit auch anerkannt. Wir werden von Gott geliebt. als einzigartig. Ich habe das mal ganz ernst genommen und gesagt, genau daraus entsteht ja schon die Spannung. Dass wir einerseits gleich sind, sind wir aber nicht. Als Mann und Frau sind wir nicht gleich. Und genauso auch, wir werden in unserer Einzigartigkeit auch immer nicht so ganz nur anerkannt. Da gibt es schon Einzigartigere, die in ihrer Einzigartigkeit auch gesehen werden. Und dann gibt es die, die nicht ganz so einzigartig sein dürfen. Und das, finde ich, ist etwas, was sowohl in der katholischen Kirche, aber auch im Staat, genauso wie in der Universität zu finden ist. Das durchzieht unsere Institutionen. Aber das war für mich inhaltlich der wichtige Punkt, da anzufangen, an diesem Fundament nicht zu rütteln, sondern die Frage zu stellen, Mensch, das ist doch ein Versprechen, das ist eigentlich richtig schön. Und können wir da nicht nochmal drüber nachdenken? Also mehr Leute daran versammeln, über diese Einzigartigkeit und auch das, die Gleichheit miteinander zu sprechen und es auch zu feiern. Also eigentlich ist das ja ein Jubel, wenn wir es wirklich hinbekommen würden, dass wir die Gleichheit genauso wie die Einzigartigkeit gelingend hinbekämen, wir wären in einer befriedeten Welt. Das müssen wir einfach so sehen. Und das ist für mich schon auch ein Herzensthema, zu sagen, da steckt nicht nur Emanzipation für jeden Menschen drin, nicht nur für Frauen. Geschlechterforschung ist eine Emanzipation für jeden Menschen, für alle.
Ja, ist ganz wichtig.
Ja, und das wird immer noch völlig vergessen, also weil das wird so den Frauen zugeschrieben. Das ist aber falsch. Und deswegen meine ich auch am Anfang, habe ich auch gesagt, das Dazwischen ist so wichtig. Emanzipation schaffen wir nur gemeinsam, aber alle. Und das hat ganz viel damit zu tun, mit diesem Herzstück, dass wir anerkennen, dass wir sowohl gleich als auch einzigartig sind. Und wenn wir das hinbekommen, also ich würde ja wirklich auch die Lebewesen noch mit reinnehmen, deswegen war mir das auch wichtig, dass das im ersten Teil mit reinkommt, dass wir auch irgendwie unsere unglaubliche Ignoranz anderen Lebewesen gegenüber dem Kreatürlichen irgendwie aufgeben. Also wir haben uns da überhöht. Und diese Überhöhung, an der würde ich schon gerne kratzen, ja, das ist schon ein großes Thema von mir. Und mich hat es gefreut, dass das, also das war natürlich unglaublich für mich im Grunde, als ich das dann auch hab singen hören, einmal von einem Chor und dann von einer Solistin, das ist ja ein großes Geschenk.
Genau, und da kann man jetzt auch sagen, musikalisch wurde das von dem Komponistenteam, nämlich Vasili Kikurti Papamoustou und Erikos Sidiropoulos, fantastisch umgesetzt. So hat am Anfang, hat es begonnen mit fast einem einzigen Ton und hat, dann hat es eine, für mich eine, die Schöpfung, ein Riesen, es hat sich dann geöffnet hin zu einer großen Vielfalt an Klängen. Und das Team war wirklich kongenial, weil sie sich so gut ergänzten und sowohl die Polyphonie als auch dann härtere Rhythmen mit reinfließen haben lassen. Es war wirklich einzigartig.
Also vielleicht da auch nur, weil ja, das, also da kann ich mich nur dran anschließen. Und das war auch im Prozess für mich fantastisch, als wir uns das erste Mal getroffen haben und die beiden mich gefragt haben, also als sie das Libretto gelesen haben, erstmal auch viele Verständnisfragen, wie meinst du das und wie ist das überhaupt? Und wir kamen schon fast in so einen seminarcharakterähnlichen Zustand der Diskussion. Und da bin ich natürlich auch völlig unwissend, also wie lässt sich sowas musikalisch umsetzen. Aber dann der Moment, dass die beiden mich gefragt haben, ja, und was für Emotionen möchtest du da drunter legen? Welche Atmosphäre ist an der Stelle und was an der? Wo sind Brüche? Ah, und wie stark sollen die Brüche sein? Oder dass auch etwas mal kontrastreich aufgesetzt wird. Und ich fand es unglaublich, weil ich dachte, oh wow, das hat mich noch nie jemand gefragt, die ganzen 20 Jahre, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, was ich eigentlich dafür Emotionen und Atmosphären mit verbinde. Und von daher, das fand ich schon auch, als ich dann die ersten Kompositionen, das ist ja für mich magisch, also wo ich denke, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemand schafft, aber das ist schon toll, ja.
Und da merkt man dann die wunderbare Zusammenarbeit von verschiedenen KünstlerInnen, wie dann natürlich einmal der Text entsteht und dann das künstlerische Team von Musikseite da nochmal eine neue Ebene hinzunimmt. Dann haben wir noch die Ebene der Kostüme, die Bianca Heck gemacht hat, die aufgrund der Besonderheit, dass wir nämlich im Grunde schwarz und weiß gekleidete Personen hatten, die ursprünglich auch jeweils Accessoires der anderen Farbe quasi männlich-weiblich trugen, diese dann aber abgeben mussten. So konnten wir Kostümbild und Szene wunderbar ergänzen und dadurch verschiedene Ebenen reinbauen, die beim Publikum ganz viele verschiedene Bilder und Assoziationen erwecken können.
Ja, ich war ja am Samstag auch dabei. Ich fand es beeindruckend, auf wie viele verschiedenen Ebenen diese Oper ja diese Räume öffnet und Raum gibt für dieses eben bewusst, wie ich es ja gesagt habe, dazwischen, für diese Zwischentöne. Und da frage ich mich, weil wenn ich so in der Gesellschaft manchmal mit Menschen spreche und die hören das Wort Gender, dann gehen bei vielen schon die Rollläden zu und die wollen gar nicht mehr sich inhaltlich, kompetent, fachlich mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie irgendwie schon ablehnen und sagen, irgendwie wollen wir nicht. Weil da offensichtlich auch nicht so dieses Bewusstsein da ist, dass das mit Emanzipation ein Gewinn für alles ist, sondern man hat eher, so nehme ich es bei vielen wahr, so den Eindruck, ah, das kommt jetzt auch noch, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Also so auf einer intellektuellen Ebene und mit Blick auf diese Oper, auf die Musik, auf den Tanz, auf die Bewegung, auf die Kostüme, frage ich mich dann, kann Kunst da eine Brücke schaffen, die vielleicht über den Intellekt manchmal nicht möglich ist? Gelingt das durch die Kunst?
Also das ist auf jeden Fall, denke ich, von uns beiden der Wunsch und auch die Idee. Und ich meine, Talia musste da ja auch unglaublich erfinderisch sein und war auch erfinderisch. Zum Teil ja, also gerade in der alten Uni hatten wir auch nicht viel Platz. Also da mussten leider viele Bilder, die sie entworfen hatte und auch schon geprobt hatten, dann wieder fallen gelassen werden. Also das war schon auch unglaublich herausfordernd. Also ich meine, ich würde schon auch nochmal fairerweise sagen, wir sind einfach gerade in einer Zeit des unglaublichen Umbruchs. Es sind so viele Umbrüche an so vielen Stellen und die Menschen fühlen sich einfach überfordert. Und dieses Wissen darum, dass Gender etwas sehr Grundlegendes ist und auch wie unsere Geschlechterordnungen sich also in uns verkörpert haben, ist, glaube ich, schon bei allen bewusst da. Aber halt deswegen auch gerade diese Abwehr, oh nein, ich brauche irgendwas Festes. Ich muss irgendwo dran noch, also sonst erodiert ja alles. Und ich finde das dann immer so schwierig, weil ich so denke, also manchmal sage ich auch, also wenn wir die Geschlechterforschung so viel Macht hätten, das alles zum Erodieren zu bringen, dann wäre das ja unglaublich. Es ist ja eher umgekehrt. Es erodiert vieles und dadurch kommen halt auch wieder Fragen in Gang. Wie wollen wir und wie können wir eigentlich unsere Bedürfnisse auch besser artikulieren? Wie können wir auch besser mit dieser Vielfalt umgehen, die wir jetzt auch sehen? Also ich finde es immer so schwierig. Das ist immer so die Frage von Henne und Ei. Aber ich kann verstehen, dass viele erstmal so erzittern, weil es ist grundlegend und es ist basal. Aber ich würde gerne, und ich hatte auch den Eindruck bei einigen Gesprächen, die wir geführt haben, was die Menschen so zurückgegeben haben, dass wenn man in dieses eigene Erleben, was ich eben auch gesagt habe, dann kommen wir ganz schnell auch da rein. Ach Mensch, ja, ich erlebe das auch zum Teil so und da könnte man ja schon gucken, ob das nicht auch besser gehen und anders gehen könnte.
Nochmal auf die Ursprungsfrage, ob Musik, Theater oder Kunst das Thema mit vermitteln kann, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall oder es ist eine geeignete Form. So hatten wir zum Beispiel auch mit verschiedenen Ebenen gearbeitet. Am Anfang haben wir ja eher in Bildern so dieses Grundthema der Gendergerechtigkeit ja angedeutet oder gezeigt. Und dann der zweite Akt war ja der Gang durch die Stadt. Und hier bewegen wir uns eigentlich am Rande des Happenings, weil hier begegnet sich wirklich Realität und Kunst. Und dadurch, dass wir im Vorfeld das Publikum oder die sensibilisiert hatten auf die Rollen, die jedem Geschlecht zugeschrieben werden, und dann das Publikum selber durch die Stadt läuft und teilweise gar nicht genau weiß, ist es jetzt eigentlich inszeniert an dieser Stelle oder ist die Person, die hier weiß gekleidet ist, tatsächlich real? In welcher Rolle lebt eigentlich diese Person gerade? Welche Rolle spielt sie? In welchem Rahmen ist sie hier in diesem städtischen Setting eigentlich gefangen? Und dieser Reflexionsmoment war in dem Moment aufgrund dieses Happening-Charakters total gegeben, so dass man das Erlebte des ersten Aktes eigentlich direkt künstlerisch reflexiv erleben kann. Und dann natürlich in der alten Uni ging es eher auf die gelebten Erfahrungen, auf das Persönliche. Da wurde es dann konkreter. Und so hatten wir eigentlich einen Bogen gespannt zwischen Musiktheater, Happening und Performance. Deshalb Oper, das Wort, wo wir ja am Anfang begonnen hatten, mitten ins Jetzt, mitten in das Persönliche der Menschen, sowohl der Mitwirkenden als auch des Publikums gelangen kann. Und nicht nur die Musik, sondern die Themen und all das komplexe System, was sich um Oper und Musiktheater befindet.
Ja, dieses Wort Rahmen finde ich auch ganz stark, was mir auch noch so hängen geblieben ist. Welchen Rahmen legen wir um was rum oder welches Bild habe ich von Geschlecht, von männlich, von weiblich? Und welchen Rahmen setze ich drumherum und wo entwickle ich auch eine Durchlässigkeit in diesen Vorstellungen? Mit Blick so auf unseren Podcast hatten wir den Gästinnen immer die Frage gestellt, ich bin feministisch und katholisch, ... Nicht jede Person hier konnte sich damit zu 100% identifizieren, weil nicht jeder katholisch war, aber man kann vielleicht was zu diesem Satz sagen, was er in mir auslöst. Was würdet ihr dazu sagen, zu diesem Anfang, ich bin feministisch und katholisch?
Gegensätze interessieren mich immer total. Oder Dinge, die erstmal so überhaupt nicht zusammenpassen. Und da denke ich immer, wunderbar, man macht sich auf den Weg. Und das fällt mir dazu ein.
Also gar nicht so einfach. Ich würde jetzt nochmal auf den Rahmen gehen. Also für mich ist es halt wirklich so, katholisch oder auch andere Religionen, die den Rahmen schon auch stark setzen, in dem wir leben und existieren. Und das Feministische befragt das, also auch da, ja, die Gegensätze, die zwischen diesen beiden Polen sind, also die Gleichheit und die Einzigartigkeit. Also, und das Feministische, würde ich sagen, betont schon immer eher die Einzigartigkeit und das Katholische schon den Rahmen. Vielleicht brauchen wir beides, um irgendwie klar zu kriegen, also jetzt vielleicht nicht unbedingt das Katholische, aber den Rahmen brauchen wir schon, um dann mit dem Rahmen auch zu spielen. Und das denke ich, ist als Botschaft, also auch als, ich fand es ganz schön, jemand hat gesagt, es sei kein moralisierende Community-Oper gewesen, sondern sie hätte viele Fragen und viele tiefe Ansätze auch geboten, aber war nicht moralisierend und das fand ich ganz schön und würde ich jetzt auch sagen, das ist dann so mein feministischer Ansatz, dass ich, also mein feministischer Ansatz, dass ich nicht moralisieren möchte, aber für manches doch ja, wach machen möchte.
Ich finde, der knüpft so auch der Satz, den ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, der wohl auf Paula Irene Wila-Braslavski zurückgeht. Mit dem konnte ich mich auch ganz gut identifizieren, weil er nicht so moralisiert. Der heißt, bevor ich über mich sagen kann, dass ich feministisch bin, sollte ich vielleicht erstmal damit anfangen zu sagen, dass ich es gern sein möchte und mit anderen ausloten, was das konkret heißt. Ja. Das finde ich auch ganz spannend. Eben nicht gleich von sich so moralisch mich darüber zu erheben, sagen, klar bin ich feministisch, weil wenn ich mich ehrlich hinterfrage, merke ich doch, wie viel in mich eingeschrieben schon ist und wie sehr ich noch selber an mir auch arbeiten muss.
Ja, das ist auch eine gute Kollegin von mir. Und da schließt es auch an das an, was ich vorhin gesagt habe, als ich halt hierher gefahren bin zu dem Abend, die Männer und der Feminismus, wo ich mich gefragt habe, nee, also eigentlich ist das auch ein ständiger Aushandlungsprozess. Was heißt eigentlich Feminismus heute? Das hieß vor 20, 30 Jahren auch was ganz anderes. Wir sind uns untereinander nicht einig, die sagen, wir sind Feministinnen. Und von daher finde ich es schön, also wenn das mehr Offenheit bekommt und auch prozessualer ist. Also es ist ein Prozess, immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich? Und natürlich als Frau ist es schon auch immer wieder die Frage der Emanzipation. Aber das ist es für einen Mann genauso und andere Menschen.
Im Bewusstsein zu halten, gell, dass Emanzipation eben für alle ein Gewinn.
Absolut. Also ich meine, ja, das ist letztendlich ist das meines Erachtens die Aufgabe jedes Menschen, eine Emanzipation also zu durchleben, also zu sich selber zu kommen, zu dem zu stehen, wer ich sein möchte und wer ich auch sein kann und auch das zu leben, was in mir steckt. Also ich meine, das bezeichne ich als Emanzipation.
Da passt dann auch schön dieses Bild auf dem Weg sein, wie es jetzt auch mehrfach so ins Wort gebracht wurde. Das erlebe ich auch in der Arbeit mit Männern, die wirklich sich so in männerhomogenen Gruppen zusammenfinden, in dem Kontext als Raum, wo die Männer sich zeigen und für sich selber auch auf dem Weg sind. die sich reflektieren, sich mit ihren eigenen Biografien auseinandersetzen und spüren, da will ich nicht stehen bleiben, sondern ich will eigentlich mich weiterentwickeln und nicht einfach nur reproduzieren. Mario und Talia, ich danke euch für eure Bereitschaft, für eure Offenheit und ich danke euch auch für euer künstlerisches und gesellschaftliches Engagement. Also auch danke für diese Oper, die mir persönlich wirklich auch sehr gefallen hat, die mich bewegt hat, die mich angesprochen hat auf einer ganz tiefen Ebene über diesen Raum von Kunst. Und ja, es ist manchmal sogar fast wie eine Art heiliger Raum, der da im Rahmen von Kunst, von Musik, von darstellenden Künsten entsteht. Es ist wirklich ein Kunstwerk für mich, das das Gespräch sucht, zum Nachdenken anregt, Reibung bietet und einfach wirklich, wie gesagt, Räume öffnet. Ich habe heute gesprochen mit Maren Mangelsdorf. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Philosophin, arbeitet am Zentrum für Anthropologie und Gender Studies in Freiburg und hat den Text zur gendergerechten Community Oper verfasst. Talia Kellmeier hat die künstlerische Gesamtleitung der gendergerechten Community Oper in Händen gehalten. Mit beiden habe ich über Gender gesprochen, über Kunst, über Feminismus, katholische Kirche und wie das so alles in einen Rahmen vielleicht zusammenpasst oder zusammengehört. Wenn du mehr wissen möchtest, dann schau gerne auch mal in den Shownotes nach. Dort findest du dann auch den Link auf die Webseite des Vereins Community Oper Freiburg e.V. und weitere Infos. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuschalten und zuzuhören. Und nach dem Sommer gibt es dann unseren nächsten Podcast. Schön, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann.
Das war Feministisch, Katholisch, Jetzt. Der Podcast zur Kombi Feminismus und Kirche. Du willst mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann besuche unsere Webseite unter www.ebfr.de/feminismus. Abonniere diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.